Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 16. Mai 2021. Eigentlich hätte ich heute mal mit ein paar Rosé starten wollen, aber das Wetter draußen hat mir gar keine Lust auf Rosé gemacht. Auch wenn es natürlich Rosé gibt, die bei jedem Wetter funktionieren. Aber ich habe mich heute für Pinot Noir aus dem Burgund entschieden. Und zwar für zwei Weine von zwei Weingütern, die rund um Beaune angesiedelt sind. Das eine in Savigny-le-Beaune und das andere im Nantoux. Es handelt sich um Boris Champy und um die Brüder Philippe und Vincent Guimont. Wir befinden uns also im Burgund, genauer gesagt an der Côte Beaune, die so in etwa, grob gesagt, vom Hügel des Corton bis nach Saint-Aubin und Saint-Denis reicht. Und da die ganze Gegend im Wesentlichen von Kalkmergel geprägt ist, also weniger von festen Kalkschichten, ist es eigentlich ein ideales Terrain für Chardonnay. Und insofern ist die ganze Côte Beaune auch bekannter für ihre Chardonnay-Lagen. Im Burgund heißen diese Lagen ja Climat, als für ihre Pinot-Lagen. Das kann man auch schon so ein bisschen daran festmachen, dass es deutlich mehr Grand Cru-Lagen für Chardonnay gibt als für Pinot. Für Pinot gibt es den eigentlich nur am Corton-Hügel. Aber für Chardonnay kennt man natürlich auch den Corton, aber eben auch Meursault, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Le Montrachet, wie auch immer, ja. Dass an den Orten auch exzellenter Pinot Noir entsteht, mit ganz unterschiedlichen Charakteren, ist auch bekannt. Pommard kennt man mit Sicherheit und unter anderem eben auch Beaune. Und dort entstehen tendenziell rotbeerigere Weine, rotfruchtigere Weine als an der benachbarten Côte Nuit. Die Côte Nuit ist ja eigentlich die Region für Pinot Noir im Burgund, wo es eben so eine ganze Reihe von Grand Cru auch gibt. Côte Nuit benannt nach Nuit Saint-Georges. Man kennt beispielsweise von Romané natürlich und so weiter und so fort. Ja. Wir sind aber eben an der Côte Beaune und das sind die etwas tendenziell so ein bisschen helleren, etwas rotbeerigeren, vielleicht tendenziell fruchtigeren, einladenderen Weine, auch wenn es da wieder Gegenbeispiele gibt. Also Pommard ist eigentlich ein dunklerer Wein, etwas rustikalerer Typ, wie man so sagt. Kommt natürlich immer drauf an, wie man damit umgeht, aber so historisch gesehen ist das mit Sicherheit richtig. Und am Corton entstehen wieder ganz andere Weine, weil es da wieder andere Böden gibt, die eine andere Struktur, auch die eine andere Säure und so weiter in den Wein bringen. Also es ist nicht einfach, aber wenn man es mal so ganz grob sagt, dann kann man es vielleicht so benennen mit den Stilen. Ich habe mich heute für zwei Weine aus Beaune entschieden. Ein Wein stammt direkt aus Savigny-le-Beaune und der andere aus den sogenannten Haute-Côte-Beaune. Die Haute-Côte gibt es sowohl an der Côte Beaune als auch an der Côte Nuit und sie umfassen eigentlich die, ich sag mal, hochgelegenen Randlagen, also die Lagen, die früher nicht viel wert waren, die keinen besonderen Status hatten. Haute-Côte heißt ja so viel wie hochgelegene Hügel und sie umfassen eben viele Lagen, die tatsächlich auch früher oft nicht reif geworden sind, ja, weil sie eben zu hoch und zu nah am Waldrand und vielleicht auch nicht genug südlich exponiert lagen. Und das hat sich natürlich nicht geändert, was die Lagen angeht, aber die Ausreifung der Trauben, die hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre langsam geändert und wird sich auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit weiter ändern, da es eben gerade im Burgund auch ganz klar ist, dass der Klimawandel den Weinbau dort verändert. Und aus diesem Grund hat Boris Champy vor 3 Jahren ein Weingut erworben, das seinen Besitz eben vor allem dort hat, in den Haute-Côte-Beaune oder eben auch in den etwas abseits gelegenen Randlagen von Pommard oder Beaune. Champy ist überzeugt davon, dass genau diese Lagen die Zukunft sind. Während manche heute berühmte Lagen und schon die letzten hunderte von Jahren berühmten Lagen vielleicht auf Dauer zu heiß werden. Das kann man auch schon in den letzten 3 Jahren beobachten. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Winzer damit umgeht mit den Lagen. Aber es gibt mit Sicherheit Parzellen, auch bekannte Parzellen, zum Beispiel eben am Corton, wo man den Eindruck gewinnen kann, da ist es eigentlich schon zu warm. Ja, da wird es zu heiß, zumindest für Grand Cru Niveau, während in benachbarten Lagen wie zum Beispiel Pernambergelais, von dem man direkt sozusagen zum Corton rüberspringen kann, der aber nur, also Ile de Vergelaise zum Beispiel, sozusagen das Zentrum von Pernambergelais, man in den besten Jahren durchaus mit Grand Cru von Corton vergleichen kann, aber es eben früher viele Jahre gab, wo es auch nicht ausgereift ist. Das sitzt sozusagen in den Startlöchern und kommt immer stärker zur Geltung. Ja, Boris Champy weiß sehr genau, wovon er redet. Der hat eine ziemlich beeindruckende Karriere hinter sich. Vielleicht zum ersten Mal gehört hat man von ihm, als er als Franzose die Leitung des Dominus Estate in Napa Valley übernommen hat. Dominus wurde ja von Christian Moët gegründet. Das ist ebenfalls ein Franzose aus dieser berühmten Bordelaiser Moët-Familie, der in Kalifornien eben so ein Napa-Cru mit französischer Finesse erzeugen wollte und das ja auch geschafft hat. Und Boris Champy hat dort federführend mindestens 100 Punkte, wenn nicht mehrere 100 Punkte Weine gemacht. Er hat 10 Jahre lang Dominus geleitet, ist dann ins Burgund zurückgekehrt und hat dann auch, ich weiß gar nicht genau wie lang, aber ich denke mal fast eine ähnliche Zeitspanne lang, eben das Haus Louis Latour geleitet. Auch ein großer Name mit viel Besitz in Burgund, mit vielen sehr guten Lagen. Und er ist dann noch einige Jahre zu Clos de Lambret gegangen und hat da eben auch einige Jahrgänge verantwortet. Wahrscheinlich gibt es wenige Winzer, die besser im Burgund vernetzt sind als er. Und irgendwann wollte er sich aber verändern, hat sich eine Auszeit genommen. Ist tatsächlich hat sich die Wanderschuhe angezogen und ist nach Santiago de Compostela gelaufen, zu Fuß, wie man das eben auf dem Jakobsweg so macht. Und als er wiederkam und nachgedacht hatte, hatte er sich entschlossen, zunächst einmal freier Berater zu werden, andere Weingüter zu beraten. Und als sich dann die Möglichkeit ergab, die Domaine von Didier Monchauvet zu übernehmen, hat er nicht lange gezögert, weil die Domaine von Didier Monchauvet eigentlich das war, was er haben wollte. Das war die erste offiziell Demeter-zertifizierte biodynamisch arbeitende Domaine im Burgund. Das heißt, das ist Anfang der 80er Jahre zertifiziert worden. Anfang der 80er Jahre sind auch die Weinberge gesetzt worden, also die Reben gesetzt worden. Fast alles eben in diesen Haute Côte, recht hoch gelegen, bis 420, 430 Meter hoch. Und die sind seitdem eben nicht mehr gespritzt worden, sondern eben biologisch, biodynamisch bewirtschaftet worden. Und das ist natürlich ein großer Schatz. Monchauvet hat da jetzt keine großen Weine daraus gemacht, aber ich sag mal so Burgund-Mittelklasse, aber eben mit diesen Voraussetzungen. Und Champy hat sozusagen die Chance genutzt und hat jetzt angefangen, sozusagen die vor 2 Jahren so die ersten Weine zu machen. Und jetzt sozusagen mit dem 2019er Jahrgang startet das Ganze so richtig. Das ist sozusagen der erste wirkliche Jahrgang, den er dort macht. Und ich fand das jetzt mehr als spannend, als ich mich durch die Weine probiert habe. Ja. Das Schöne an diesen Weinbergen ist halt, an dieser ganzen Domäne ist halt, dass sie eben nicht nur Weinberge umfasst, sondern schon Monchauvet, aber eben auch gerade Champy größten Wert legt auf Ausgleichsflächen zu den Weinbergen. Ja, Brachflächen, Wiesen, Obstwiesen, kleine Wäldchen, ja, Haine, Trockenmauern sozusagen zur Verfügung stellt, Flächen zur Verfügung stellt, um mehr Biodiversität in die Weinberge zu bekommen, was eben auch natürlich dazu führt, dass die Weinberge sozusagen fester sind, mehr Wasser speichern können und diese Biodiversität eben auch in die Weinberge reingelangt. Ja. Ja, springen wir nach Beaune, Savigny-le-Beaune, zur Domaine Pierre Guimot. Dies benannt nach dem Gründer des Weinguts, der letztes Jahr im Alter von gesegneten 93 Jahren gestorben ist. Und der Pierre Guimot, der war sowas wie, würde mal sagen, wie so ein Bilderbuch-Vigneron. Ja. typisch für das Burgund des letzten Jahrhunderts, Mitte bis ausgehend des letzten Jahrhunderts. Also wir sollten nicht vergessen, dass sich das Burgund extrem gewandelt hat in den letzten 25 Jahren. Weil der Hype um Burgunder eigentlich vielleicht 25 Jahre alt ist. Ja, also ich meine, Burgunder war immer natürlich in gewissem Maße begehrt, aber eben nur in gewissem Maße. Ja? Und vor dieser Zeit war es eigentlich kein Problem, auch mal eine Flasche Romanée-Conti zu erwerben. Die war zwar damals schon teuer, aber sie war halt nicht irrwitzig teuer und eben vor allen Dingen nicht so irrwitzig im Sekundärmarkt bepreist. Und es gab nicht Hunderttausende von Leuten auf der ganzen Welt, die solche Weine haben wollten, ja, sondern das war eine viel kleinere Gruppe von Leuten, die Burgund getrunken haben. Und man kann durchaus sagen, dass das Burgund bis mit mindestens in die Mitte der 80er Jahre eigentlich ein ziemlich verschlafener Landstrich war, der eben einfach von Landwirtschaft geprägt war, aber weniger von Geld. Ja. Und Händler wie Kermit Lynch zum Beispiel, die Guillemot schon damals auch in den USA verkauft haben, aber auch bekannteren Namen verkauft haben in den USA, die hatten durchaus auch Probleme, manchmal die Pinots loszuwerden, weil sie ihnen eben nicht aus den Händen gerissen wurden. Ja, und Pierre Guillemot, das war sozusagen der Winzer mit der Baskenmütze und dem Bäuchlein, der irgendwie ständig Anekdoten erzählte. Das kann man bei Kermit Lynch auch nachlesen. Und der eben auch nie ausspuckte beim Verkosten. Und ja, insofern ein ganz amüsanter Zeitgenosse gewesen sein muss. Die Domaine führen seit einigen Jahren seine Enkel, Philippe und Vincent Guillemot. Die haben das Ganze auch auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt, beziehungsweise sind dabei. Und haben insgesamt auch die Stilistik verändert bei Guillemot. Da ist viel weniger Holz im Spiel mittlerweile. Die Trauben werden früher gelesen und das zeigt sich als außerordentlich günstig sozusagen für die Qualität der Weine, gerade jetzt in den letzten Jahren, wo eben der Klimawandel immer offensichtlicher wird, mindestens seit 2018. Und auch 2019 war im Prinzip ja ein warmer Jahrgang. Und 2019 dürfte allerdings ihr bisher bester Jahrgang sein. Die Guillemots verfügen über ein sehr umfangreiches Lagenportfolio in Sauvigny de Beaune. Also es gibt irgendwie, glaube ich, fast ein Dutzend Weine von da. Und das macht es eben extrem spannend, weil die sozusagen aus allen Ecken des Ortes stammen, aus den Ortslagen. Viele Premier Cru eben auch dabei. Und man kann sehr schön sehen bei ihnen, weil sie die Weine, finde ich, sehr, sehr pur ausbauen, wie klar sich die Lagen, diese Klima dann auch tatsächlich voneinander unterscheiden. Ja. Ja, ich habe aus beiden Portfolios jeweils einen Wein natürlich ausgesucht und ich habe mich für Weine entschieden, die eben jetzt auch schon Spaß machen. Ja, die jetzt schon recht offen sind, die jetzt schon sehr charmant sind, die zwar Potenzial haben, beide würde ich sagen, aber die eben man jetzt auch wirklich schon trinken mag. Ja. Das eine ist der 2019er Haute Côte de Beaune Altitude 421 von Boris Champy. Und für diesen Wein nutzt er Pinot Noir aus der Parzelle Ambignon in Bouzes-le-Beaune. Das ist wirklich, dürfte wirklich nur großen Kennern ein Begriff sein. Das ist keine Lage, die man eigentlich kennt, auch nicht kennt. Die steht auch noch nicht drauf. Das wird sich aber ab dem nächsten Jahrgang wohl ändern. Ab dem nächsten Jahrgang wird er auch die Parzellen seiner Weine mit auf die Etiketten schreiben. Das ist eine Parzelle, die eben Anfang der 80er Jahre mit einer hohen Stockdichte, also 10.000er Stockdichte, gepflanzt worden ist. Die Parzelle ist geprägt von einem roten Lehm- und Kalkmergel. Und was auch recht ungewöhnlich ist, sie ist sowohl in Guillot als auch in Dürer-Bindung damals sozusagen angelegt worden. In diesem Fall hat Champy die Trauben komplett entrappt, langsam extrahiert, langsam vergoren und dann eben über 12 Monate im Fuder ausgebaut. Und also im Wesentlichen im Fuder ausgebaut und 15% von dem Wein sind ins neue Holz gegangen. Bei den meisten Weinen, die er im Portfolio hat, Rotwein, hat er ein bisschen mehr Rappen mit drin, aber das ist tatsächlich der Wein, der jetzt schon am charmantesten rüberkommt auch tatsächlich. Und es zeigt sich, dass vor allen Dingen eine sehr duftige, ja, süße, dunkelfruchtige Seite hat. Und das ist dann irgendwie so eine Mischung aus Süßkirschen und Schwarzkirschen. Das sind vielleicht noch so zwei, drei Sauerkirschen mit drin, aber es ist eher so dieses charmante Süße. Da sind reife Pflaumen mit drin. Da ist was Zitrisches mit drin, da sind Blutorangen mit drin. Aber eben auch Holz. Ein bisschen Unterholz, ein bisschen Erde, Stein auf jeden Fall mit dabei, aber eben auch so ein bisschen sozusagen bewusst eingesetztes Holz, so ein bisschen Rauch, so ein bisschen ganz feiner Ton von Vanille. Und wenn man sich durch das Portfolio von Champy probiert, dann merkt man, dass er ein unglaubliches Gespür für den richtigen Holzeinsatz hat, finde ich. Also er hat eine Wahnsinnserfahrung, er hat irgendwie in sehr guten Domänen gearbeitet und man merkt es einfach an dem Handling mit Holz. Das passt einfach zu jedem Wein bei ihm und so ist es auch bei dem Altitude Quatre Saint Vingt. Das ist einfach super fein und elegant und charmant vor allen Dingen. Was man in der Nase im Duft gar nicht so klar hat, ist tatsächlich die Frische, die der Wein hat. Er wirkt in der Nase rund, reif, mit dieser leichten Süße, sehr charmant, aber jetzt nicht unbedingt knackig. Am Gaumen hat man das aber viel stärker. Da schiebt der Wein nach vorne, der hat Druck, der hat Frische, der ist heller, als man das erwarten konnte. Und das wirkt super lebendig. Die Säure kickt richtig. Also es ist wirklich, es ist ja auf 421 Meter, das ist schon hoch, ja, fürs Burgund. Und das merkt man hier. Eindeutig, ja, das ist saftig, es ist wirklich frisch. Es bleibt dunkel, es bleibt eine reife, dunkle Frucht. Aber die Kombination ist einfach super. Also es ist eine reife, dunkle Frucht. Man hat so ein bisschen was von angerührtem Kakao, ja, davon auch die Süße, aber eben auch diese Kakaonote mit drin. Das Tannin ist super elegant und eben auch dieser Holzeinsatz, ja. Der ist nicht stark prägend, aber er prägt es mit, er ist da, er ist offensichtlich, aber er hat einfach Charme. Super schöner Wein, finde ich. Der zweite Wein, und auch da habe ich mich eben für einen Wein entschieden, der jetzt schon sich offen zeigt und einladend, ist der Le Grand Picotin von Guillemot, auch 2019er. Le Grand Picotin findet man am Rande des Ortes Richtung Correlebon. Und das ist eine Lage, die vor 60 Jahren gepflanzt wurde. Das ist natürlich großartig, also wirklich alte Reben. Und hier wurde mit 30% Rappen vergoren. Und die Guillemots, die nutzen im Moment noch so einen Holzanteil von ca. 25%. Ich glaube, die waren mal eher bei 50 und haben sich eben immer weiter runtergearbeitet. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Lagenweinen von Guillemot ist es hier kein Premier Cru. Auch wenn er für mich eigentlich schon die Qualität hat, aber hat für uns natürlich den Vorteil, dass es auch preislich kein Premier Cru ist. Das heißt, er liegt, genauso wie der Champy auch, noch unter 30 Euro, was im Burgund einfach, muss man ganz klar sagen, günstig ist. Ja. Zumal, wenn eben schon eine Lage draufsteht. Und tatsächlich ist es eben auch vielleicht der Unterschied zu den Premier Crus, dass die Premier Crus noch mehr, ein bisschen mehr Zeit brauchen, dann vielleicht doch ein Ticken komplexer werden, also bis hin zu den Top Premier Crus, die wirklich dann nochmal eine andere Form von Komplexität haben als der Le Grand Picotin. Aber das hier ist einfach schon wunderschön, finde ich. Das ist so eine Mischung aus schwarzer, also dunkler und roter Frucht, viel Beeren, viel Kirschen. Auch hier so ein Pendel, so ein bisschen zwischen Schwarzkirschen und Sauerkirschen. Aber da ist auch noch was Dunkleres mit dabei. Das sind also im Gegensatz jetzt zum Champy sind hier noch so Brombeeren mit dabei. Vielleicht sogar ein paar Blaubeeren, aber vor allem Brombeeren. Aber auch Pflaumen, auch Orangen, finde ich. Und dann aber noch so ein bisschen was von einem abgehangenen Fleisch. Ja, so ein bisschen was wie Bressaola oder so, was man hier in der Nase hat. Und vielleicht noch ein Ticken mehr von süßen Gewürzen wie Zimt und so. Ne? Ja, und am Gaumen. Also wenn der Champi mit diesem unglaublich charmanten Holz spielt, ist es hier, was ich hier ganz toll finde, ist so diese fleischigere, dunkle Frucht, die man hier hat. Bei beiden ein sehr schönes, seidiges Tannin präsent, aber sehr seidig, schon sehr, sehr angenehm zu trinken. Auch hier eine wirklich frische, klare Säurestruktur. Der Wein wirkt noch ein bisschen mineralischer, was eben durch diese wirklich alten Reben auch zustande kommen mag. Da ist so noch ein bisschen mehr Elektrizität so an der Zunge, ja, so ein bisschen mehr Spannung noch drin. Und dann hat man eben diese fleischigen Noten mit drin. Ja. Das ist nochmal eine etwas andere Struktur einfach bei diesem Wein. Das kann man beides wirklich schon wunderbar trinken. Und das beides finde ich schon auch sehr, sehr in gewissem Maße sehr typisch Bohnen. Mit diesen roten Beeren, mit dieser Saftigkeit von roten Beeren, aber man merkt eben bei beiden auch, das sind Weine, die die wirklich noch Frische bringen, die auch in einem warmen Jahrgang zwar vom Tannin und von der Frucht her sehr reif wirken, die aber beide eben es schaffen, eine richtig gute Säure in den Wein zu bringen. Und das macht Spaß. Und das sind meine Weine heute am Sonntag. Ich hoffe, wie immer, ihr habt auch einen guten Wein im Glas und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.